Du erinnerst dich sicher noch, wie ich beinahe Deutschlands erster Superheld geworden wäre, oder?
Na klar, jetzt bist du nur mein Superheld geworden, aber ist ja auch nicht schlecht.
Ja, die Pläne haben nicht geklappt, die Bank wurde nicht im richtigen Moment überfallen, obwohl ich dafür gebetet hatte.
Mhm. Und immer noch glaubst du an Gott?
Gerade weil er mich nicht erhört hat. Ich entwickelte dann aber andere Pläne. Irgendwann kam ich ins Gymnasium München-Moosach. Das wurde für unsere geburtenstarken Jahrgänge ganz frisch und neu gebaut. Ganz toll, ganz modern. Aus Beton, aus Pressspan, aus Resopal und aus Asbest.
Ach, wie schön.
Mit dem Gymnasium kam ja auch die erste Fremdsprache. In meinem Fall Englisch. Die Sprachen waren damals für uns fremder, als sie es für die Kinder heute so sind. This is Mr. Fogg. Erster Satz im ersten Kapitel des ersten Englischbuch meines Lebens. This is Mr. Fogg.
Bei mir war es, glaube ich, sowas wie My name is Dolly.
Englisch, das war für mich die Sprache, mit der halt die coolen Popstars gesungen haben. Die uncoolen haben Deutsch gesungen. Im öffentlichen Leben, so selbstverständlich wie heute, war das nicht. Und ich war sehr verwirrt. Zum Beispiel von der Tatsache, dass die da zwei Buchstaben hatten, die für Lispeln standen. Ja, TH würden die heißen, sagte die Lehrerin. Was sie aber wirklich meinte, war
Spucken.
Weiters war mir auch völlig rätselhaft, wie sich eine ganze Kultur darauf versteifen konnte, völlig normale und eigentlich kerngesunde Buchstaben grundsätzlich komplett falsch auszusprechen. Ich meine, wirklich so unter uns, was ist an einem U eigentlich so schlecht, dass man es permanent A aussprechen muss? Hä? In der ersten Lektion im ersten Kapitel kam das Wort but vor. Man sagt but für aber man schreibt B-U-T. Warum? Und wenn du dich dann damit angefreundet hast, ja, wenn du dann das englische Alphabet gelernt hast, wo sie alle Buchstaben komisch aussprechen, dann kommt so ein Wort wie Butcher. Das schreiben die Engländer so, als wollten sie Butcher schreiben, aber es wird Butcher ausgesprochen. Ein Volk von Irren, diese Engländer. Komplett irrational. Doch der Englischunterricht hatte zwei gute Sachen. Die erste davon war unsere Lehrerin. Die hieß Frau Schulz. Was lustig ist, weil Schulz ja Lehrer bedeutet. Egal.
Was? Schulz bedeutet Lehrer?
Ja, ein Schulze ist ein Lehrer.
Habe ich noch nie gehört, dass Schulze...
Der Dorfschulze ist der Dorflehrer. Dorf
ist der Dorflehrer.
Oder? So. Ich glaube schon.
Sorry, so alt
egal.
Bin ich dann doch noch nicht. Und das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Hoffentlich rede ich da keinen Mist. Aber die Frau hieß auf jeden Fall Schulz. So viel kann ich ganz sicher sagen. Und die schätzten und die respektierten wir. Die war klein, kräftig, kurze rote Haare, hatte immer ein aufheiterndes Wort für uns Schüler. Und was wirklich echt gut konnte, das war Lachen. Und das konnten echt nicht viele Lehrer.
Die hat euch nicht geschlagen.
Nein, geschlagen. Also im Gymnasium bin ich nicht mehr geschlagen worden. Um den Unterricht aufzulockern, hat sie sich was ausgedacht. Wir spielten jedes Kapitel wie einen Sketch vor. Am Anfang meldeten sich nicht viele, da hatten alle ein bisschen Angst. Aber als wir dann kapiert hatten, dass das ein Riesenspaß war und nichts anderes, da änderte sich das. Denn die Schüler, wir waren nur Jungs. Also
war aber kein reines Jungengymnasium.
Nee, aber fast.
Also absichtlich, so wie die Mädchen auf dem Mädchengymnasium waren, oder?
Nee. Also in München gibt's, glaube ich, nur ein Mädchen- und ein Bubengymnasium. Ansonsten sind alle gemischt. Einfach, weil 1974 im Arbeiterviertel Moosach nicht viele Mädchen aufs Gymnasium geschickt wurden. Wir waren Jungs.
Echt?
Auf zwei Mädchen.
Ich glaube, heutzutage.
Man könnte auch sagen 4-1, aber egal.
Heutzutage ist das, glaube ich, umgekehrt.
Nee, aber ein leichter Mädchenüberschuss besteht da. Ja.
Naja, ist ja auch egal, okay. Also ihr wart
wir waren auf jeden Fall Jungs. Mhm. Und die Schüler, die vor den anderen dann aufgetreten sind, die hatten jegliches Recht, den Dialog so quatschig und lächerlich wie nur möglich zu gestalten. Wir alberten uns quasi durch das ganze Englischbuch.
Es hört sich so an, wie wenn das eine schlaue Lehrerin gewesen
wäre. Ja. Und bald kristallisierten sich auch bestimmte Darstellertypen raus, so besonders lustige. Und andere, die waren besonders textsicher, das war auch sehr praktisch. Und dann gab es so eine Mischform aus diesen beiden Begabungen und die wurden bald zur bevorzugten Wahl von Frau Schulz. Und einer dieser Mischbegabungen, einer dieser Schüler war ich. Wenn ich den Text am Anfang der Stunde gelesen hatte, dann hatte ich den Intus. Waren ja keine großen Kapitel. Und als Comedian da vorne, ey, so im Kontakt mit dem Publikum, ja, es war eine echt harte Schule, aber ich lernte total schnell, was gut ankam. Und es war in der 5. und 6. Klasse vor allem extreme Übertreibung. Stilmittel hatte ich nicht so viele, mein Stilmittel waren völlig bizarre Grimassen. Es war auf jeden Fall bei uns in dem Klassenverband, wir waren übrigens 42 Kinder in der Klasse.
Oh mein Gott.
Ein echter Bringer.
Oh Gott, 42. Nur Jungs. Jesus im Himmel, ey. Die arme Lehrerin.
Diese arme Lehrerin, der Frau Schulz, der entging natürlich nicht, dass wir da so leidenschaftlich dabei waren. Und drei von uns waren besonders intensiv dabei. Nun war es so, dass sich das Gymnasium das ganze Schulgelände mit einer Realschule teilte, der Arthur-Kutscher-Realschule, und tut es auch noch heute nebenbei erwähnt. Die Realschule, die gab es schon ein bisschen länger als unser Gymnasium. Und wir Gymnasiasten, wir hatten riesigen Respekt. Unsere Schule gab es 3 Jahre, es waren 2 Jahrgänge über mir. Ja? Mehr gab es nicht, Gymnasium München-Mosach. Die Realschule gab es schon ewig, die hatten Zehntklässler.
Oha.
Und das ist ganz klar für uns gewesen, es waren alles Rocker, Rowdies, auch so ein Wort aus den 70ern, Kleinkriminelle, Drogenhändler und Hippies.
Das waren die Alpha-Männchen auf dem Schulhof.
Ja, da kannst du aber von ausgehen. Die verprügeln dich, wenn du nur einen Mucks machst. Mhm. Wenn einer von denen was von dir haben will, dann gibst du ihm das besser. Hey, die haben sogar den Harry verprügelt. Und der ist schließlich die coolste Backe am Gimmi gewesen. Ja. Mhm. Naja. Frau Schulz war da ein bisschen toleranter, die kannte keine Standesdünkel und sie kannte einen Deutschlehrer dort drüben. Der hatte eine Theatergruppe aufgezogen und im Plausch mit dem Kollegen kam sie auf ihre 3 Oberkasperl zu sprechen, die so eine Leidenschaft für das Theater entwickelt hatten. Ob die denn nicht bei der Theatergruppe mitmachen könnten? Das wäre doch nett, so zwischen den Schulen. Die sind noch ein bisschen jung, ja, wird sie gesagt haben. Aber wir drüben am Gymnasium sind momentan völlig überfordert. Wir können keine eigene Theater-AG machen. Und ich glaube, die haben eine echte Begabung. Also den hatte sie irgendwie dann platt gequatscht. Und wie sie das mit uns gemacht hat, keine Ahnung. Ich meine, wir mussten in unserer Freizeit freiwillig dieses hochgefährliche Terrain der Junkies betreten. Und wir haben es freiwillig mitgemacht. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir das dann gemacht haben, diese lebensgefährliche Aufgabe angenommen, war, weil wir uns der Frau Schulz irgendwie ein bisschen verpflichtet fühlten. Die hatte in anderen Klassen auch noch Interessierte gefunden und so stellten sich, ich glaube, es waren 1 Dutzend Sechstklässler in der berühmten Theatergruppe der Arthur-Kutscher-Realschule vor. Stellt euch das am besten so vor eurem geistigen Auge. 12 kleine Küken mit ganz großen Augen und mit ganz kalten Füßen. Und die werden jetzt in einen fremden Stall getrieben. Und da leben die großen Tiere, Ziegen, Schweine, Kühe, Stiere. Und wir Küken, wir versuchen durch flinkes Wieseln von niemandem zertreten zu werden.
Oh.
Und Kühe, auch wichtig, denn hier gab's Mädchen im Gegensatz zum Gymnasium. Oh. Haben wir gerade drüber geredet, 1974. Aber behaltet das Bild von den 12 Küken im Stall der kleinkriminellen Großtiere fest im Kopf, denn wir müssen natürlich erstmal Hintergrund schaffen hier, Zeitgeschichte. Denn diese Theatergruppe, die war tatsächlich berühmt unter den Münchner Schulen. Einmal im Jahr stellten die ihr aktuelles Stück im Theater der Jugend vor. Und das wurde dann von den echten Erwachsenenzeitungen, von echten Kulturjournalisten rezensiert.
Oho.
In den Räumen der Theatergruppe hingen die Zeitungsausschnitte von Süddeutscher, Merkur, Abendzeitung, TZ und, ne, Bild glaube ich nicht. Egal, alle Artikel voll des Lobes, voller Begeisterung. Damals war Theater und vor allem das Jugendtheater wild, bunt, laut, provokant.
In den 70ern, ja.
Im gerade eben eröffneten Theater der Jugend wurden Stücke gespielt vom Berliner Gripstheater oder von anderen Theatergruppen, die dann so Namen hatten wie Rote Grütze. Die CDU vermutete damals hinter diesen Theatermachern kommunistische Kinderverderber. Originalzitat Ende. Aber 1974 hatte eben alles gesellschaftskritisch zu sein. Mhm. Oder zumindest emanzipatorisch im aufklärerischen Sinn.
Ja.
Auch das Theater und speziell das Theater für Kinder und Jugendliche. Aufsehen erregten die zum Beispiel ein oder zwei Jahre vor unserem Abenteuer mit dem Stück Ein Fest bei Papadakis. Das ist, glaube ich, vom Gripstheater, weiß ich gar nicht mehr genau. In München wurde das aufgeführt und ausschließlich von griechischen und türkischen Schauspielern dargestellt. Die nannte man damals Gastarbeiter. Das war lange vor der AfD und der Pegida und sorgte trotzdem für ein Raunen im gutbürgerlichen München. Angst, Essen, Seele auf zum Beispiel war ein richtiger Skandal. Vor allem war das Theater der Jugend auch ein geiles Gebäude, ist es immer noch. Das wurde in den 20ern gebaut als Kino und darum hieß es wie so viele Kinos damals Schauburg. So heißt es übrigens heute wieder. In den 60ern wurde daraus Deutschlands erster Beat-Schuppen. Beat-Schuppen. Steht in einem Artikel im Stern von damals. Wenn man Blow-Up googelt, dann findet man den Artikel. Beat-Schuppen ist übrigens das deutsche Wort für ein Gebäude, in dem revolutionäre junge Musik gespielt wird. Von solch rebellischen Musikkapellen wie zum Beispiel die Beatles oder die Stones.
Beatles?
Ja, Beat. Was meinst du, was Beatschuppen bedeutet?
Stimmt, diese Langhaarigen da von damals.
Genau. Es stimmt übrigens, Musikkapelle war oft im Radio eine Bezeichnung für die Bands damals. Und das stimmt, wie du sagst, du schaust aus wie ein Beatle. Mhm. Das war ein Vorwurf, den hörtest du als Junge, sobald deine Haupthaare nicht mehr ausschauen wie von der Waffen-SS.
Mhm.
In diesem Club, in diesem Blow-Up, in der Schauburg, da traten Künstler auf wie Jimi Hendrix, Pink Floyd, Sammy Davis Jr., Yes. Hier, da waren die coolen.
Im Ernst? Die
absolut. Und da waren noch die Größen der Studentenbewegung. Stammgäste waren natürlich der Rainer Langhans und die Uschi Obermeier.
Mhm. Die wohnten ja auch ums Eck wahrscheinlich. Ja.
Der Rainer immer noch, aber auch Fritz Teufel oder Andreas Bader.
Wow.
Trotzdem ging der Club pleite.
Schade.
Dann sollte ein Supermarkt reinkommen, aber das fanden die Anwohner nicht gut. Da gibt es nämlich direkt gegenüber einen süßen kleinen Lebensmittelmarkt, also einen freien Markt, einen Wochenmarkt.
Mhm.
Und da haben die Anwohner Unterschriften gesammelt und deswegen kaufte die Stadt das Gebäude und machte das Theater der Jugend draus.
Ja, das ist ja toll.
1974 ging sowas noch. Und in diesem Riesengebäude mit dieser historischen Last auf den Schultern würde auch das Stück Orpheus in der Unterwelt aufgeführt werden. So hieß es nämlich. Und ich würde damit spielen. Also, wenn mich der kettenrauchende Regisseur aussuchen würde. Ja, der rauchte in den Räumen der Schule vor uns Kindern Zigaretten, eine nach der anderen.
Früher halt so war, ne?
Und einige der Schüler der höheren Jahrgänge übrigens auch.
Ja, klar. Die coolen Schweine halt.
Kleinkriminelle alles. Das Theaterstück selber hatte auch genau dieser umtriebige Deutschlehrer geschrieben. Ich kann mich nicht am Namen erinnern. I'm sorry. Wenn ich so zurückerinnere mich und das von heute aus betrachte, dann war das Stück eine Mischung, eine krude Mischung aus Varieté, aus antiker Komödie mit einem Chorus, ja, und mit Masken. Musical-Nummern waren drin, Slapstick war drin und natürlich, das durfte nicht fehlen, gesellschaftskritischer Unterton. Orpheus war ein Arbeiterkind. So war das. Theater en vogue, Avantgarde für Anfänger.
Wow.
Okay, ich glaube, das reicht an Hintergrund. Die Last ist jetzt erklärt.
Toll, toll.
Jetzt holen wir uns. Jetzt holen wir uns ins geistige Kino die 12 Küken zurück, die da unter den wuselnden Realschülern eigentlich hauptsächlich im Weg stehen. Die Theatergruppe war super professionell aufgezogen. Es war wie richtiges Theater. Es gab Beleuchter, Requisiteure, Bühnenbildner, Tonmeister, Kostümbildner und Schauspieler. Es war richtig die Hölle los. Wir wussten überhaupt nicht, was tun. Piep, piep, piep. Irgendwann wagte ich mich dann in die Höhle des Löwen und stand auf einmal auf der Bühne. Ich dachte, die anderen kommen mit. Vor mir saß eine Reihe von Kettenrauchern. Mein brillanter Verdacht war, dass der Kettenraucher, der deutlich älter wirkte als 16, das muss wahrscheinlich dieser Wunderregisseur sein mit den Verbindungen. Ich erklärte also, was wir hier wollten, und dann weiß ich nicht mehr genau, wie das Verfahren weiterlief. Auf jeden Fall blieben am Schluss nur 3 Küken vom Gimmi übrig. Hm. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, dass ich dabei war. Und ich glaube, es war nur, weil ich die Chuzpe hatte, auf die Bühne zu gehen.
Die was?
Chuzpe.
Chuzpe.
Chuzpe?
Oh, nie gehört, aber interessantes Wort.
Okay. Ostjidisch.
Ach ja, dann.
Egal. Die ganze Veranstaltung, dieser erste Abend, war in hohem Grade ungemütlich. Eine extreme Herausforderung für mein Anpassungsvermögen. Heute würde man sagen, jenseits der Comfortzone. Aber es war natürlich auch aufregend. Es war sehr aufregend. Ich hatte Theaterblut gekostet. Sagt man das so?
Ja.
Oder heißt es nicht irgendwie anders?
Theaterblut, glaub schon.
Wie, man kostet Theaterblut und dann wird man süchtig.
Ach, was weiß ich, aber ich glaube
Theater. Alles Vampire, die Schauspieler.
Ja.
Okay. Ich kam dann wieder nach Hause und körperlich war ich ganz. Es ist nichts passiert bei den Verbrechern. Und wie ich da im Bett lag, fantasierte ich los. Das ist ein Fluch. Ein Fluch, kann ich euch sagen. Denn es war natürlich klar, dass ich von allen Küken aus dem Gimmi besonders brillieren würde, klar. Weil ich würde meine Rolle so intensiv studieren, dass das versammelte Publikum im Theater der Jugend anfangen würde zu schluchzen und dann gleich im nächsten Moment lachen müssen. Wegen meiner Grimassen, weil ich hatte ja noch kein anderes Stilmittel. Und dann würde wahrscheinlich jemand vom richtigen Theater im Publikum sitzen und der würde mein Talent sofort erkennen und mich sofort engagieren. Ich würde bald der Star einer Fernsehserie werden oder gar im Film vorkommen. So wie dieser blöde Heintier, bei dem meine Oma immer weinen musste. Der wurde in dem einen Film, da wurde er ja auch entdeckt, obwohl er ja nur ein ganz normaler Junge gewesen war. Und zwar wurde er in dem Film von Peter Alexander entdeckt.
Aha.
Das war übrigens die einzig sympathische Figur in dem Film. Der Heintier war ja so in Szene gesetzt während seiner Laufbahn, dass wir Kinder ihn alle hassten.
Ja, also ehrlich gesagt.
Konntest du dich nicht erinnern?
Ich kann mich erinnern, aber.
Na warte, ich gebe gleich ein Stückchen von ihm zum Besten.
Als Antityp, würde ich jetzt total mal sagen. Also meine Oma, okay, ja, daran kann ich mich erinnern. Ja,
in genau dem Film kam eine Szene vor.
Ich kann mich überhaupt nicht an irgendeinen Film erinnern. Ich dachte, das war ein Schlagerstar.
Auch. Sein größter Schlager kam genau in diesem Film vor. Da singt er nämlich: Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Kannst du nicht?
Doch.
Natürlich knödelt der nicht, der hat ja natürlich so ein Kindersopran.
Ja, der konnte auf jeden Fall. Der konnte auf jeden Fall singen, oder?
Ja.
Bei meiner Oma flossen auf jeden Fall die Tränen. Ich weiß, wie ich neben ihr auf dem Sofa saß, also auf der Plastikfolie, die auf dem Sofa war, um sie zu schonen, um das Sofa zu schonen. Und sie betrachtete, wie sie weinte, als der Junge sang. Das war sehr strange. Aber die Erwachsenen fanden den irgendwie toll, der musste irgendwie toll sein. Egal, nach meiner Heimtierphase stand dann natürlich meiner internationalen Karriere nichts mehr im Weg. Ich würde nach Amerika gehen. Und nach Amerika gehen, das war in meiner Kindheit etwas, das machten nur die Mutigen. Wenn die Erwachsenen von jemandem sagen, der ist nach Amerika gegangen, dann klang das bewundernd. Das bedeutete irgendwie, der hat's zu was gebracht, der hat's geschafft. Der lebt jetzt in dem Land, in dem Whisky und Honig fließen oder was weiß ich, wo die Jeans herkommen und die Westernhelden, also Cowboys, Indianer, Rock'n'Roll, Astronauten, Kaugummi und da waren die Politiker cool, so und wie John F. Kennedy.
Superstars halt im Allgemeinen.
Na logisch. Was sagt mal einen amerikanischen Superstar aus unserer Kindheit?
Bonnie M.
Das ist von Frank Farian produziert, der ist okay. Deutscher. Netter Versuch.
Weiß jetzt nicht, klar, gerade so, ich glaube so.
Es war schon noch ein bisschen britisch bei uns damals, die Musikszene. Hat es schon immer noch nach
groß. Magnum, aber das ist jetzt auch nicht
das Kindheit. Das ist später, glaube ich, oder?
War das 80er.
Ich würde auf jeden Fall auch nach Amerika gehen. Ich würde ein berühmter Filmstar werden. Es musste so sein. Das war mir sichtlich in die Wiege gelegt. Daher auch der Erfolg vor den 42 Klassenkameraden. Obwohl, wenn ich vorne stehe, waren sie nur 41. Aber lass mal das. Ich würde der neue James Dean werden. Ich wusste nicht genau, wer das ist, aber das war auf jeden Fall der Schauspieler, für deine Mutter so schmachtete. Für den meine Mutter so schmachtete. So schmachtete, dass mein Vater immer betonen musste, dass der überhaupt nicht schauspielern kann. Der kann nur gucken wie ein verklemmter Backfisch.
Naja, viel geschauspielert hat er auch wirklich nicht, das stimmt.
Ach, das finde ich aber nicht.
Er stand immer nur cool rum. Das
ist also überhaupt nicht wahr.
Also ich meine, ich fand James Dean auch toll.
Das ist genial. Backfisch übrigens für die jüngeren Jahrgänge, das war damals das Wort für Teenager, weil Teenager sagte man noch nicht. Englisch war eben die Sprache von Popstars. Und dann hatte ich persönlich noch ein Idol. Richard Burton. Ich hatte im Fernsehen einen Film gesehen, der mich restlos begeistert hatte. Und der hieß Cleopatra mit Elizabeth Taylor in der Hauptrolle und mit Rex Harrison als Cäsar und mit Richard Burton als Mark Anton. Für den Film hatten sich die Amerikaner frech die Rede des Mark Anton geklaut, die sich der Shakespeare für sein Stück Julius Cäsar ausgedacht hatte. Und während also dieser Mark Anton diese Rede am Grab Cäsars hält, hing ich hypnotisiert an den Lippen des Schauspielers. Nein, ich will nichts Schlechtes sagen über Brutus, über den Mann, den Cäsar an Kindesstatt in seine Familie aufgenommen hat, denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Aber das war er natürlich nicht, ja, ich wusste das ja, ich hatte ja 10 Minuten vorher gesehen, wie genau dieser Brutus Cäsar abgestochen hat. Aber ich war gebannt von der rhetorischen Kraft. Das musste, logisch, der größte Schauspieler aller Zeiten sein, Richard Burton. Ja, meine Mutter meinte auf Anfrage, das wäre auf jeden Fall ein sehr gut aussehender Schauspieler. Mein Vater setzte sich aber stark für Alec Guinness ein. Ich glaube, weil der nicht so gut aussah. Na gut, von mir aus auch Alec Guinness, wer immer das auch ist. Mein weiterer Weg durchs Leben lag ganz klar vor meinen Augen. So wird das kommen. Ich würde mich da so richtig doll reinhängen. Naja, in den kommenden Wochen zeichnete sich ab, dass wir Gimmiküken alle irgendwie in der Komparserie landen würden. Zuerst freute ich mich, denn ich dachte, Komparse, das muss was besonders Tolles sein. Komparse, das klingt so wie Kumpel oder Husar oder Kompass. Naja, egal. Eine unbedeutende Sache gab es da noch zu klären in der Produktion, denn eigentlich waren in dem Stück Komparsen gar nicht vorgesehen. Es wurde also extra eine Szene geschaffen vor dem eigentlichen Stück, wo dann wir Küken und noch ein paar Schauspieler in Doppelrollen in Bettlaken herumflanierten und besorgte Athena Bürger geben sollten. Die Tatsache, dass wir die Anweisungen dafür nicht mehr vom Regisseur bekamen, sondern von den Bühnenbildnern, die rückte die Bedeutung von Komparse dann ins richtige Licht. Oder ins falsche, weil das richtige Licht war für die richtigen Schauspieler und nicht für uns. Irgendwie aber dauerten wir den Regisseur und er vergab eine Textzeile an uns. Und die bekam ich. Also das funktionierte so, die ganze Szene. Ganz am Anfang des Stücks gaben wir also in unseren Bettlaken Togas die noblen Athena. Die Bühne war noch im Halbdunkel, der Zuschauerraum dunkel. Und wir murmelten vor uns hin, wo ist er nur, wann kommt er nur? Derweil wandert ein Scheinwerferlicht durchs Publikum. Und jedes Mal, wenn sich der Beleuchter ein Gesicht im Publikum ausgesucht hatte, trat ich vor, zeigte mit dem nackten Zeigefinger auf das beleuchtete Gesicht und rief, da ist er. Und alle sagten dann, wo, zeig, das ist er. Nö, das kann er nicht sein, das kann er nicht sein, das ist er nicht. Und das wiederholten wir dreimal. Danach ertönte aus den Lautsprechern Musik von Jacques Offenbach, die berühmte Cancan aus der Ouvertüre von Orpheus in der Unterwelt. Und dann kam eine Truppe von Schülerinnen reingetanzt, die haben einen Cancan getanzt und wir räumten nobel die Bühne. Die Anspielung mit der Musik war mir natürlich nicht klar und ich wusste auch nicht, dass diese Anfangsnummer mit dem Sprechpart von mir, das ist einfach ein Brechtscher Verfremdungseffekt, das hat er schon in den 20ern gemacht. Wer sollte ich das auch wissen? Für mich war es eine kreative Meisterleistung, ein Beleg für das Genie unseres Regisseurs. Und ganz wichtig, das war die Möglichkeit für meinen Durchbruch. Jawohl, ich sah die Szene schon vor mir. Ich stehe da im Theater der Jugend und der Scheinwerfer richtet sich auf den Mann, der mich gleich entdecken würde und der komischerweise genauso aussah wie Peter Alexander. Und dann sagte ich mein bedeutungsschwangeres, da ist er. Und das Publikum würde ergriffen, die Luft anhalten. Peter Alexander macht sich Notizen und dann würde er nach der Aufführung hinter die Bühne kommen und in mir den neuen Heintje entdecken. Oder den neuen James Dean oder am besten gleich den neuen Richard Burton. Oder von mir aus auch den neuen Alec Guinness, wer immer das auch ist. Vor dem großen Auftritt im Theater der Jugend hatten wir noch 3 Aufführungen an der Schule. Da konnte ich meinen Genius noch erproben und an meinem Auftritt feilen und arbeiten, bis ich die nötige Ausdrucksgewalt endlich entwickelt hatte. Zugegeben, bei diesen 3 Aufführungen, da kichert das Publikum noch ein bisschen bei meinem Auftritt. Aber egal, Banausen. Und das waren ja nur die Eltern von den Schülern und Schülerinnen, die in dem Stück auftraten. Der hat ja keine Ahnung vom Theater. Ha. Und dann kam irgendwann der große Tag. Unsere ganze Truppe war mindestens doppelt so aufgeregt wie während der Schulaufführungen. Ungeduldig standen dann wir, die Küken in den Bettlaken Togas, vor dem Bühneneingang, denn wir traten natürlich als Erste auf. Und bald, bald würde der Moment folgen, den die Menschen da draußen immer als den aufwühlendsten Moment in Erinnerung behalten würden, den sie je im Theater gesehen hatten. Wir haben ja den Jungen wunderlich gesehen, als er noch nicht berühmt war. Da war er noch jung. Aber wie er damals gesagt hat, da ist er. Also schon damals sind wir alle erschauert. Schon damals war völlig klar, dass dieser Mann ein schauspielerisches Genie ist, wie es die Welt noch nie gesehen hat. So fantasiert es in meinem Kopf. Ich sag euch, es ist ein Fluch, ein Fluch. Ganz kurz vor unserem Auftritt kommt der Regisseur auf uns zu. Also, das läuft jetzt hier anders bei uns hier, ja. Die haben hier keinen schwenkbaren Scheinwerfer, den wir ins Publikum richten können, ja. Also wir lassen diese ganze, da ist er Nummer und ihr wandert einfach so auf der Bühne rum. Okay, alles klar. Paff, paff, paff. Plopp. So machte die große rosa Seifenblase in meinem Hirn.
Oh mein Gott.
Wilhelms Schrei. In meinem Kopfkino große Sterbeszenen für Heintje, James Dean und Richard Burton. Und meinetwegen auch für alle Guinness, wer immer das auch ist.
Oh.
Da lagen die vier Helden, verraten, erstochen, erschossen, von Pfeilen durchbohrt, vergiftet, erschlagen und im Dreck des Schützengrabens vergessen.
Mm.
Und Zahnschmerzen hatten sie auch noch.
Oh Gott.
Ja, genau.
Gemein.
Total. Nach unserem dreiminütigen Auftritt verließen wir die Bühne und warteten dann 2 Stunden lang hinter der Bühne.
Mhm.
Während draußen die echten Schauspieler, die echten Tänzer und die echten Sänger bewundert und beklatscht und bejubelt wurden.
Oh.
Nach dem Ende des Stücks brandete gefühlt nochmal 2 Stunden Applaus auf, Standing Ovations. Der Regisseur und seine Truppe wurden bejubelt und gefeiert. Immer wieder mussten sie auf die Bühne und sich verbeugen, bis der Applaus so langsam abebbte. Als der Regisseur dann hinter die Bühne kam, sah er uns Küken da sitzen, in unsere Bettlaken-Togas eingewickelt, und er holte uns auch noch zum Verbeugen auf die Bühne. Aber als wir dann auf den Brettern standen, war der Saal praktisch schon leer. Es drehte sich eigentlich kaum einer um, kaum einer bemerkte uns, wie wir uns da verbeugten im Halbdunkel. Eine einsame Mutter klatschte verzweifelnd gegen die erdrückende Leere an.
Oh Gott.
Weißt du was, das mit den Schauspielern, das war sowieso nichts für mich.
Aha.
Nee, das ist nicht wirklich meins. Die Bretter, die die Welt bedeuten, das waren einfache Holzbohlen, ich hab's gesehen.
Aha.
Und hinter der Bühne, da riecht's nach Schweißfüßen und Bier und nach Zigaretten. Nee, das ist nichts für mich, Theater. Mir war klar, jetzt musste ich zu meinem Plan B zurückgreifen. Ich würde ein noch größerer Kampfkünstler werden wie Bruce Lee.
Jawohl.
Genau, das ist ja schließlich auch viel realistischer.
Jawohl.
Ja, so wartet. Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, ihr Lieben. Und diese Karriere als größter Kampfkünstler, wann war die dann, sagen wir mal, an dem Höhepunkt?
Ich muss es noch ein bisschen sortieren. Ich wurde dann ja auch noch Meeresbiologe, Rechtsanwalt, Detektiv. Das kam immer wieder auf mit dem Detektiv, ja. Kommt immer drauf an, was so im Fernsehen lief. Ich glaube, die letzte Detektivphase hatte ich, als ich meinen ersten Columbo gesehen hatte.
Warst du da sehr erfolgreich in diesen verschiedenen visionären Berufen?
Hey, ich bin ja nicht mal mehr erfolgreich als Podcaster. Was willst du denn?
Naja, okay, man kann ja träumen, ne? Aber es hat ja offensichtlich keinen größeren Schaden bereitet, dass du dann doch keine große schauspielerische Karriere absolvieren konntest.
Nee, ich war ja 11. Klar, war irgendwie scheiße, aber Kindheit ist einfach auch nicht besser als jeder andere Abschnitt im Leben. Du aber, wir haben heute schon ewig überzogen. Haben wir denn sonst noch was?
Ja, da würde ich auch gerne dem Anerzähler noch danken, dass er die Pornofilme meines Vaters veröffentlicht hat.
Beziehungsweise, ach, dein Vater hat ja auch Pornofilme.
Deines Vaters, meinte ich, dass er die Pornofilme vom Herrn Wunderlichs Vater veröffentlicht hat. Das fand ich ganz toll. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber
ja.
Ihr wisst ja, was ich meine. Vielen Dank dafür. Es war sehr nett, sehr lieb.
Ja, und die Musik muss natürlich der Cancan aus Orpheus in der Unterwelt, aus dem Präludium für Orpheus in der Unterwelt sein, absolut.
Kenne ich leider nicht, bin gespannt. Das ist aus Orpheus aus der Unterwelt?
Ja, klar. Ist übrigens ein total unterschätzter Musiker, der Offenbach, möchte ich bei der Gelegenheit auch einfach behaupten.
Okay,
wenn ich die Musik höre, dann denke ich nicht irgendwie an Western-Saloons, dann wird es auch mal gern gespielt auf verstimmten Klavieren. Oder ich denke auch nicht ans Moulin Rouge und auch nicht an den Film Moulin Rouge, sondern ich denke immer ans Theater der Jugend in München und an diesen einen Abend.
Kann ich verstehen, durch diese Erfahrung.
Dann wie immer danke fürs Zuhören bei Orpheus in der Unterwelt oder Herr Wunderlich im Theater. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Vielleicht geht ihr ja mal ins Theater. Und wir freuen uns auch schon auf den Montag, wenn wir uns dann wieder zuhören. Wenn wir uns dann wieder zuhören. Nee. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so ähnlich wie die Pornosammlung von meinem Vater.
Heute denken wir an alle Laienschauspieler in allen Theatern im deutschsprachigen Raum. Lasst euch nicht veralbern. Bleibt mutig und haltet durch. Ihr habt eines der coolsten Hobbys überhaupt. Vielen Dank für den vielen Spaß, den wir schon mit euch hatten.
Genau. Und ich hoffe, wir hören uns dann am Montag wieder mit einer neuen Geschichte. Zwischendurch wollten wir auch zwei Videos produzieren. Darf ich dich daran erinnern?
Ja.
Kann euch ja egal sein. Bis zum Montag dann, euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders. Macht's gut. Ciao.
Und ciao. Möchtest du auch ein zweiter Richard Burton werden? Ein Weltstar?
Oder eine Cleopatra?
Elizabeth Taylor? Dann wartet auf dich jeden Morgen eine nagelneue Geschichte beim Morgenradio. Und eine davon bedeutet vielleicht auch für dich den Durchbruch. So ein Quatsch. Wie hat sich das ausgedacht?
Für nur 5 Euro kannst du einen Monat alle Geschichten im Archiv hören und jeden Tag eine ganz neue dazu. Das hilft uns sehr, denn der Herr Wunderlich hat beim Proben für diese Sendung alle Bettlaken ruiniert.
Stimmt gar nicht, wir haben nur Spannbetttücher. Also, vielleicht hören wir uns ja bald regelmäßig. Was ist dein Lieblingssong von den Beatles?
Here Comes the Sun.
Gut, das war richtig.
War das echt Beatles?
Ja, das ist von George Harrison. Sehr gut, gratuliere. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Hätte ich nicht gedacht, dass ich einen Beatles-Song
erraten kann. Ja, unglaublich. Ich bin beeindruckt. Hm. Rolling Stones?
Angie.
Auch richtig. Ich bin beeindruckt. Du bist echt eine Beatmaus.
Ja, bin ich nur.